Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Willkommen zur ersten Folge des neuen RBB-Inforadio-Podcasts Corona, das Virus und die Wirtschaft. Mein Name ist Eric Graden. Jede Woche werden wir an dieser Stelle mit Professor Marcel Fratscher sprechen, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Heute ist der 1. April 2020. Wir haben 8 Uhr morgens. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graden.
Wir stecken gerade mittendrin in einer beispiellosen wirtschaftlichen Krise. Menschen fürchten millionenfach um ihre Existenz. Gefühlt fliegt uns gerade unsere gesamte Wirtschaftsordnung um die Ohren. Wir wollen heute ja vor allem über die Hilfsmaßnahmen der Regierung sprechen. Aber vorneweg habe ich noch eine ganz andere Frage. Macht Ihnen das, was wir jetzt gerade erleben, als Ökonom Angst?
Ja, es macht mir Angst, denn klar, als Wissenschaftler und als Wissenschaftler, der sein Fach sehr ernst und das verstehen will, hofft man und denkt man, dass man doch wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, dass man versteht, was passiert. Und ich glaube, keiner wirklich versteht im Augenblick, was passiert und was auch passieren wird. Und ich habe noch nie eine Situation erlebt und ich glaube, es gab diese auch wahrscheinlich seit den 1920er Jahren, also fast seit 100 Jahren nicht mehr, eine Zeit, in der auch wir Wirtschaftswissenschaftler so ungewiss waren darüber, was im nächsten Monat, in den nächsten 3 Monaten, im nächsten Jahr oder in den nächsten 3 Jahren passieren würde. Also ich will nicht sagen, wir sind im Blindflug, aber wir wissen einfach nicht, was kommen wird, wie schlimm es werden wird. Und das macht es beängstigend, wenn man das Gefühl hat, man hat kein Verständnis davon, was wirklich kommen wird.
Nun ist es ja so, man muss ja auch nur noch fairerweise sagen, dieses Szenario, ein unbekanntes Virus legt auf einmal mal eben fast die gesamte deutsche Wirtschaft lahm, sorgt hier für eine Vollbremsung. Das wäre ja auch vor 3 Monaten noch bestenfalls als drittklassiger Netflix-Stoff durchgegangen, oder?
Ja, weil es das noch nie vorher gab und das ist schon das Erstaunliche, dass obwohl man ja eigentlich vor 3 Monaten ja zumindest doch Anfang Februar gesehen hat, was in China passiert und trotzdem konnte sich keiner vorstellen, dass das gleiche Mal in Europa, in Deutschland hier bei uns passieren würde. Und das ist für mich auch das Erstaunliche, dass keiner gesagt hat, oh, wir müssen jetzt anfangen, uns vorzubereiten und dies und jenes zu tun, weil es wird kommen und wir sind besser jetzt darauf vorbereitet, als erst in 4 oder 6 Wochen zu reagieren. Und trotzdem hat kaum einer was gemacht. Und auch wir Ökonomen haben dann immer noch unsere Prognosen gemacht und gesagt, wird schon nicht so schlimm werden. Das zeigt, wie wir als Menschen in unserer Welt gefangen sind, in unserer Gedankenwelt gefangen sind und wie schwierig es ist, sich auf was komplett Neues, was noch nie da gewesen ist, einzurichten.
Verändert diese Krise das, was wir gerade erleben, das, was Sie natürlich auch gerade erleben? Sie sind ja auch sehr nah am politischen Geschehen dran. Verändert das ein Stück weit auch Ihr Selbstverständnis als Ökonom, als das, was Sie machen?
Ja, es verändert das auf jeden Fall. Wir Ökonomen arbeiten mit Modellen, mit mathematischen Modellen. Modelle sind sowas wie, wenn man das jetzt als, man kann es als Straßenplan bezeichnen. Also wenn Sie sich das vorstellen, Sie wollen von A nach B innerhalb einer Stadt, dann schauen Sie auf einen Stadtplan und sagen, okay, wie komme ich da am besten hin? Und das sind letztlich unsere ökonomischen Modelle. Wir haben unsere Modelle und sagen, okay, da sind wir heute, wenn dies und jenes passiert, wo kommen wir dann raus? Und diese Modelle, diese Straßenpläne, die funktionieren nicht mehr. Die helfen uns kaum mehr. Klar, sie helfen uns, aber wir wissen einfach gar nicht, wo wir nachher rauskommen. Und das heißt, wir müssen auch unsere Modelle überdenken, weil die funktionieren einfach in einer solchen Krise nicht wirklich. Und dann wieder neue Hilfsmittel zu finden, neue Pläne zu finden, um Orientierung zu haben. Und auch letztlich ist ja unser Job als Wirtschaftswissenschaftler, als Ökonom auch die Politik zu beraten, zu sagen, okay, das sind die Optionen, die es jetzt gibt. Und wenn die Politik A tut, dann wird dies und jenes passieren. Wenn sie aber B als Option wählen, dann wird das passieren. Und da sind wir gerade am Kämpfen, zu sagen, was können wir denn wirklich verlässlich sagen an solchen Szenarien, wie das wirken wird, wenn die Politik jetzt Kredite gibt an große Unternehmen, wie wird das funktionieren oder wird es überhaupt funktionieren? Und da sind wir gerade dran, verzweifelt letztlich zu versuchen, Modelle zu haben, also unsere Instrumente, um der Politik einen guten Rat geben zu können, was sie denn an Optionen hat und was wirkt und was nicht.
Nun ist es ja so, die Politik hat ja bereits gehandelt. Also es gibt mehrere Hilfsprojekte, die zusammengenommen über 1 Billion mit B Euro auf die Waage bringen. Vielleicht gucken wir uns das einmal kurz an. Ist dieses Hilfsprojekt, was man da jetzt aufgelegt hat, der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
Es ist ein hervorragender erster Schritt. Davon bin ich überzeugt. Die Bundesregierung, anders als in vergangenen Krisen, wenn man jetzt mal das vergleicht mit 2008, 2009, mit der globalen Finanzkrise, das war ja auch eine heftige Krise. Es war komplett anders als heute. Aber damals haben die meisten Regierungen erstmal abgewartet, geguckt, oh, was machen wir denn jetzt? Und diesmal hat man wirklich sehr, sehr schnell und mit einem sehr großen Programm agiert. Sie haben diese fast 1000 Milliarden Euro, gut, die Zahl klingt größer, als sie, was wirklich nachher drin ist. Aber man hat sehr massiv reagiert, weil man verstanden hat, das Allerwichtigste in einer solchen Krise ist Vertrauen. Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Regierung. Tut sie das Richtige? Wird sie dieses Virus eingrenzen können? Und werde ich selber betroffen sein oder nicht? Werde ich meinen Job überhaupt noch haben oder nicht? Und letztlich natürlich auch dann in das Vertrauen in die Regierung, aber auch Vertrauen in andere um mich herum, in meinen Arbeitgeber, ob der mein Gehalt noch zahlen kann, in andere im Wirtschaftsleben, im Geschäft, wo ich hingehe, wo ich was bestelle. Also dieses Vertrauen zu stärken, zu sichern, dass eben keine Panik entsteht, dass die Leute nicht denken, um Gottes Willen, jetzt muss ich mal hamstern und ich muss dies und jenes tun, ich verändere mein Verhalten. Und wenn sie in eine solche Panik kommen, dann ist fast kein Halten mehr. Und die Bundesregierung hat mit diesem Programm auch in der Größe, dass es so massiv ist, doch Vertrauen geschafft und auch zu sagen, da ist jetzt so viel Geld, da müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, dass ihr vielleicht zu spät dran seid oder dass die anderen zuerst bedient werden und dann kein Geld mehr für euch übrig ist. Das wird reichen, da ist genug. Jeder, der Hilfe braucht, bekommt diese Hilfe. Und dieses Signal hat die Bundesregierung schon mit diesem Programm gesetzt. Und ich glaube, es ist auch überzeugend.
Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch Stimmen, die werden auch zunehmend lauter, gerade aus dem Bereich der mittelständischen Unternehmen, die sagen, ja Leute, klar, es gibt Hilfsprogramme, ist alles schön und gut, aber für uns irgendwie nicht, beziehungsweise uns hilft das, was da jetzt aktuell geboten wird, nicht. Wir brauchen dringend weitere Unterstützung. Um was geht es dort?
Es gibt sicherlich einige, die mit diesem Programm noch nicht so angesprochen werden. Also wenn man jetzt mal unterscheidet, dass das der größte Teil dieses wirtschaftlichen Programms, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wie es heißt, ist auf Unternehmen ausgerichtet, mit dem Ziel, man möchte erstens Insolvenzen von Unternehmen vermeiden und zweitens, man möchte einen Anstieg der Arbeitslosigkeit vermeiden. Also dass die Unternehmen sagen, hier, ich habe keine Einnahmen mehr, ich verdiene nichts mehr, ich muss jetzt meine Leute entlassen. Was die Bundesregierung gemacht hat, war sehr gute Hilfe, glaube ich, für die Kleinen und Kleinstunternehmen und auch Solo-Selbstständigen. Wir haben in Deutschland knapp über 2 Millionen Solo-Selbstständige, die also selber ja ein Mann oder ein Frau AG sind, Unternehmen sind, aber auch sehr viele Geschäfte um die Ecke, die weniger als 10 Beschäftigte haben, das Geschäft und so weiter. Und die bekommen relativ problemlos jetzt bis zu 15.000 Euro an direkten Finanzhilfen. Können sie beantragen, problemlos. Manchmal haben auch die Bundesländer nochmal Hilfen. Also ich kann dort sehr schnell Geld beantragen, online und bekomme das relativ problemlos und auch ohne große Bedingungen. Das ist eine große Hilfe. Für die großen Unternehmen hat das Programm der Bundesregierung auch eine Menge Geld, sagt also 100 Milliarden Euro, Pi mal Daumen, das steht jetzt erstmal bereit. Wenn größere Unternehmen in Schieflage kommen und direkt Geld vom Staat brauchen, also der Staat beteiligt sich praktisch an diesen Unternehmen, um eine Insolvenz zu vermeiden. Dann gibt es Kreditgarantien. Also die Bundesregierung sagt, bitte, liebe Banken, gebt weiterhin Kredite an diese Unternehmen, damit diese Unternehmen zumindest genug Liquidität haben, genug Geld haben, jetzt diese Phase zu überstehen. Und wenn dieser Kredit ausfällt, weil das Unternehmen dann doch in Schieflage kommt, dann übernehmen wir 80% oder 70%, je nach Größe des Unternehmens, des Risikos, also des ausfallenden Kredits. Bleibt immer noch 20-30% des Risikos bei den Banken. Auch das ist ein wichtiges Signal. Also das ist aber hauptsächlich auf größere Unternehmen und auf sehr kleine Unternehmen ausgerichtet. Und dieser Mittelstand, in dem fast 70-80% der deutschen Beschäftigten arbeiten, für die ist es schwierig, weil die sind zu klein, um so direkte Staatsbeteiligung zu bekommen. Die sind natürlich zu groß, um 15.000 Euro wird einem mittelständischen Unternehmen mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht wirklich helfen. Und für die ist es im Augenblick kritisch, weil da viele Banken sagen, ja, schön und gut, dass 80% des Risikos vom Staat übernommen werden, aber selbst die letzten 20% Risiko, das ist mir noch zu viel. Ich gebe jetzt doch nicht die Kreditlinie an das Unternehmen oder stelle meine Kredite ein oder mache keine neue Finanzierung. Dann kommen doch viele Mittelständler in Bredouille. Und diese mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, denen ganz gezielt zu helfen, zu sagen, ja, wir haben verstanden, ihr habt ein Problem, euch helfen Kredite nicht wirklich oder wenn ihr sie nicht bekommen könnt, hilft das euch auch nicht. Und diesen Unternehmen zu helfen, das sehe ich jetzt noch als Schlüsselfrage. Deshalb, ja, man muss hier fair sein. Die Bundesregierung, glaube ich, hat einen sehr guten ersten Schritt gemacht mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Es muss jetzt nachlegen, weil man jede Woche Neues lernt und sagt, ah, okay, hier, da haben wir noch ein Problem, das haben wir noch nicht gelöst. Und das sehe ich jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten ein, zwei Wochen als eine der großen Herausforderungen, um den Mittelstand in Deutschland zu stützen.
Sie haben es angesprochen, man lernt jede Woche Neues. Diese Krise bewegt sich sehr, sehr schnell. Sie treibt ganz, ganz erstaunliche Blüten. Und trotzdem ist es natürlich so, wie Sie gesagt haben, die Politik muss reagieren. Man muss immer wieder aus dieser Krise lernen. Wie funktioniert sowas? Also gibt es da, also wenden Sie sich dann regelmäßig an die Politik, um zu sagen, so Leute, wir haben hier nochmal was Neues rausgefunden. Wie ist da der Prozess? Wie muss man sich das vorstellen?
Der Prozess ist, dass man sehr viel miteinander redet. Dass ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in Telefonkonferenzen mit Ministerien, mit politischen Entscheidungsträgern, aber auch mit Verbänden am Telefon verbracht habe. Und natürlich genauso zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern und der Politik, dass die miteinander reden. Das heißt, hier, wir haben da ein Problem. Manche Unternehmer sprechen ihre Bundestagsabgeordnete an, sagen hier, wir haben da ein Problem, da muss eine Hilfe her. Oder die sprechen ihre Banken an. Die Banken sagen hier, wir kriegen ganz viele Klagen oder ganz viele Sorge von unseren Kunden, die sagen, sie haben nicht genug Gelder, sie brauchen mehr finanzielle Unterstützung. Oder sprechen ihre eigenen Verbände an, ihre eigenen Repräsentanten, die das dann wieder an die Politik tragen. Also was im Augenblick sehr beeindruckend ist, wie stark man miteinander redet und über alle Grenzen hinweg, also zwischen Unternehmen und der Politik, aber auch über Parteigrenzen hinweg. Und das habe ich noch nie so erlebt, dieses Gefühl, jetzt lass mal die Parteilichkeit und unterschiedliche politische Interessen sein. Das ist jetzt nicht die Priorität, sondern jetzt geht's darum, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, auch über Parteigrenzen hinweg. Und das ist ein Prozess, der im Augenblick stattfindet, dass man einfach Informationen sammelt. Darum geht es, zu verstehen, wie wirkt sich das denn aus? Wo haben wir denn ein Problem? Wie können wir das am besten lösen? Wer kann das am besten machen? Das ist schon sehr beeindruckend, denn manchmal, wenn man anschaut, was der Bundestag und der Bundesrat letzte Woche beschlossen haben am Wirtschaftsstabilisierungsfonds innerhalb von 3-4 Tagen, das hätte vorher wahrscheinlich eher Jahre gedauert, um ein solches Programm zu verabschieden. Das geht jetzt mal innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Also es ist schon beeindruckend, die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge entwickeln.
Darauf würde ich gerne auch nochmal eingehen. Der Witz ist natürlich, viele der Regeln, die man so im Kopf hatte für staatliches Handeln gegenüber der Wirtschaft, scheinen ja wirklich gerade Makulatur zu werden. Also besonders, wenn es jetzt um die Höhe der Verschuldung und Ähnliches geht. Da geht es ja jetzt um eine Neuverschuldung von über 150 Milliarden Euro. Das wäre vor ein paar Monaten noch vollkommen undenkbar gewesen. Ja, inwieweit bricht diese Krise auch einfach diese tradierten Reflexe, die man da irgendwie hat, von wegen, ja, was darf der Staat, was darf er nicht?
Ja, es ist ein Dammbruch. Es ist ein Dammbruch auch in der Politik. Die Bundesregierung oder ja, wir in Deutschland haben uns vor 11 Jahren, 2009, eine Schuldenbremse gegeben, so heißt das in der Umgangssprache. Die sagt im Prinzip, darf die Bundesregierung praktisch keine neuen Schulden aufnehmen, also nur marginal. Die schwarze Null kam dann auch irgendwann nochmal hinzu. Seit 2013 macht die Bundesregierung, der Bund, wieder sogar Überschüsse, hat also baut aktiv Schulden ab. Und das war ja so eine heilige Kuh der Bundesregierung in den letzten Jahren immer wieder. Und wenn es dann hieß, wollen wir jetzt hier doch noch mal 2 Milliarden Euro mehr oder weniger ausgeben, das ist ja keine kleine Summe, dann wurde häufig viel gesprochen, viel gestritten, gefeilscht, ob das jetzt noch geht oder nicht. Wie Sie sagen, jetzt reden wir über Summen, einfach mal einen Nachtragshaushalt, 156 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das sind ungefähr ja fast 5%, ein bisschen weniger, 4,5% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist ein Quantensprung, wenn man das überlegt. Und das Ganze innerhalb von weniger Tage, dass sich da alle politischen Parteien einig sind, sagen, ja klar, müssen wir das jetzt machen. Wir haben auch aus irgendeinem Grund diese schwarze Null und diese Schuldenbremse verfolgt. Nämlich, damit in schlechten Zeiten, in Problemzeiten, in Krisenzeiten, wir, der deutsche Staat, das Geld haben, um auch wirklich zu helfen. Und das ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Die schlechten Zeiten sind da. Und in gewisser Weise ist die Solidität des deutschen Staates, dass der deutsche Staat Schulden abgebaut hat, dass er immer sehr solide gehaushaltet hat. Das ist jetzt letztlich die Stärke und der Vorteil, weil jetzt der Staat das Geld ausgeben kann. Und vor allem, das ist ja das Wichtige, wenn man jetzt beispielsweise Deutschland mit Italien vergleicht, dass Italien das eben nicht kann. Der italienische Staat ist so hoch verschuldet. Italien hat ungefähr 135% einer jährlichen Wirtschaftsleistung an Staatsschulden. Im Vergleich, wir in Deutschland haben weniger als 60%, also weniger als die Hälfte. Und der deutsche Staat kann jetzt dieses Geld ausgeben, sich massiv neu verschulden, und die Finanzmärkte, die Sparerinnen und Sparer sagen trotzdem, nee, der deutsche Staat macht das zwar jetzt, aber der ist so solide, dass wir ihm weiterhin all dieses Geld für lau geben, damit er sich verschulden kann. Sprich, die Zinsen auf die Staatsschulden in Deutschland sind nach wie vor negativ. Also der Bundesfinanzminister bekommt sogar Zinsen dafür, dass er Kredit aufnimmt, und das zeigt, wie dass sich das schon auszahlt, dass der deutsche Staat so solide ist und gut gehaushaltet hat, wogegen andere Regierungen das einfach nicht können.
Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, gibt es einen logischen Endpunkt dieser Politik? Also dieses, Leute, es ist jetzt egal, wir machen die Hähne auf und so lange Geld raus, bis wir irgendwie über diese Krise hinwegkommen. Hat das eine Grenze, oder ist das so, wie die Marktsituation aktuell ist, kann man das wenigstens, was weiß ich, ein halbes Jahr oder sowas durchaus durchhalten?
Es gibt nicht wirklich eine Grenze. Und ich bekomme häufig die Frage, die sagt, kann der Staat überhaupt so viel Schulden aufnehmen? Ist das nicht völlig unverantwortlich? Weil das müssen ja dann künftige Generationen zurückzahlen. Das ist eine Sorge. Die anderen sagen, ja, aber irgendwann ist dieses Vertrauen in den deutschen Staat doch dahin. Wenn der so viel Schulden hat, dann sagen irgendwann die Sparer und die Investoren, nee, jetzt gehen wir das nicht mehr zu Nullzinsen, jetzt werden die Zinsen auf 5% oder 10% steigen, das kann ja der deutsche Staat nicht mehr bezahlen, dann sind wir pleite. Und meine Antwort ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall, denn überlegen Sie mal, wenn der Staat sich jetzt hinsetzen würde und sagen würde, nee, wir wollen nicht so viel Schulden machen oder am besten gar keine Schulden machen. Was passiert dann? Dann bricht die Wirtschaft noch viel stärker ein, weil Unternehmen keine Unterstützung bekommen. Es gibt viel mehr Insolvenzen. Die Unternehmen gehen pleite, müssen ihre Beschäftigten entlassen. Arbeitslosigkeit schießt durch die Decke. Was passiert? Arbeitslosigkeit heißt, der Staat bekommt keine Steuereinnahme über Einkommensteuer, der musste ihn über Arbeitslosengeld massiv Geld zahlen, also die Ausgaben des Staates gehen hoch. Er hat aber auch weniger Einnahmen, weil die Arbeitslosen keine Einkommensteuer mehr zahlen können, weil die Unternehmen keine Unternehmenssteuer mehr zahlen können, nichts mehr produzieren. Das heißt, die Haushaltslage des Staates ist ja viel schlechter, weil er viel weniger Einnahmen bekommt und zusätzlich noch, wir nennen das automatische Stabilisatoren, also unser Sozialsystem, das ist ja der größte Teil der Staatsausgaben, sind ja Sozialausgaben für Arbeitslosengeld, Hartz IV, Rente, gesetzliche Rentenversicherung, Zuschuss, der da reingeht und so weiter. Und in einer Wirtschaftssituation, in der alles zusammenbricht, sind die Staatsfinanzen ja viel schlechter dran, weil die Einnahmen geringer sind, die Ausgaben nach oben schießen. Wenn jetzt aber der Staat klug das Geld ausgibt und sagt, wir verhindern, dass Unternehmen insolvent werden, dass die ihre Leute entlassen. Wir unterstützen Unternehmen, indem wir Kurzarbeitergeld zahlen, also Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer weniger Stunden arbeiten und der Staat den größten Teil davon zahlt. Dann entsteht eine Situation, in der die Wirtschaft eben nicht so stark einbricht, die Unternehmen weiterhin Unternehmenssteuern zahlen können, die Leute auch weiterhin einen Job haben, also auch weiterhin Geld ausgeben können, konsumieren können, ihren Lebensstandard halten können, damit auch Mehrwertsteuer zahlen oder auch Einkommensteuer zahlen. Und das ist die Situation. Also in einer Situation, in der der Staat viel Geld ausgibt, um die Wirtschaft zu stabilisieren, rechnet sich das für den Staat, weil er letztlich mehr Einnahmen und weniger Ausgaben hat. Also sogar aus Eigeninteresse, um die Staatsschulden zu begrenzen, ist es jetzt eigentlich klug, das Geld in die Hand zu nehmen, es auszugeben und nicht zu sagen, oh, um Gottes Willen, wir könnten ja Schulden machen.
Allgemeiner gesehen, also durch diese Hilfsaktion des Staates, aber auch allgemein durch diese Krise, wird sich unsere Wirtschaft, wie wir sie in Deutschland kennen, wird sich das nachhaltig durch diese Krise ändern oder werden wir am Ende da rauskommen und sagen, ja, nö, okay, Kinder, jetzt können wir ja wieder machen wie vorher, alles gut.
Ja, die Wirtschaft wird sich schon wahrscheinlich massiv verändern. Es wird Insolvenzen geben. Nicht alle Unternehmen werden das überleben. Das ist die Frage, wen wird es besonders hart treffen? Es wird wahrscheinlich viele der Dienstleistungssektoren treffen, Dienstleistungsunternehmen treffen, also ein Reiseunternehmer, weil im Augenblick Reisen überhaupt nicht mehr möglich ist. Viele Geschäfte, viele kleinere Lokale, also alles das, was mit privatem, mit sozialem Konsum zu tun hat, wo man mit Menschen zusammenkommt. Jetzt ist die Frage, wenn die Krise vorbei ist, wen wird es davon noch geben und werden dann auch die Menschen, also wir Bürgerinnen und Bürger, unser Verhalten wieder genau so gestalten, wie das vor der Krise machen? Werden wir immer noch reisen wie die Weltmeister oder werden wir sagen, ja, nee, vielleicht doch nicht mehr so viel reisen? Auch aus Klimaschutz, aber auch aus anderen Gründen. Und da könnten sich dann grundlegende Veränderungen ergeben. Zweites Beispiel, Automobilbranche in Deutschland. Automobilbranche war auch vor der Krise schon in einer extrem schwierigen Lage. Absatz ging runter, der Druck war da, wir brauchen härtere Klimaschutzstandards, auch für Verbrennungsmotoren. Und jetzt kommt die Krise obendrauf und viele Automobilhersteller sind am Kämpfen. In China jetzt als Beispiel, weil die das natürlich zuerst erlebt haben, ist der Verkauf von Autos in den ersten beiden Monaten in diesem Jahr um 90% eingebrochen. Also die haben praktisch kaum mehr Autos verkauft. Weil natürlich wir Konsumenten, also wenn Sie in so einer Lage sind, alles ist zu, Sie haben Angst um Ihren Arbeitsplatz, denken Sie bestimmt, oder wahrscheinlich nicht, als erstes, ich gehe mal raus und kaufe ein Auto. Und die große Frage ist, was werden die Autohersteller machen? Wenn die sagen, wir gehen wieder zum Vorkrisenniveau zurück, wir werden immer wieder versuchen, genauso Dinge zu tun wie vor der Krise, oder werden die sagen, es ist auch eine Chance? Es ist auch eine Chance, weil wir wissen, wir müssen eigentlich hin Richtung Elektromobilität. Vielleicht ist es auch eine Chance zu sagen, okay, wir beschleunigen diesen Prozess. Wir machen das jetzt flotter, nutzen das, dass viele Kapazitäten, viele Fabriken einfach runtergefahren sind, richten uns neu aus. Nach der Krise stellen wir uns damit auch wieder komplett neu auf. Also das ist die große Frage und ich denke schon, dass in vielen Bereichen es Veränderungen geben wird. Also manche Branchen sind härter getroffen, einige werden ist nicht überleben, das gehört zur Wahrheit dazu. Ich glaube, zu hoffen, zu sagen, es wird alles wieder so, wird alles so bleiben, wie es mal vor der Krise war, das ist, glaube ich, naiv, das wird nicht passieren. Ich glaube, es ist auch wichtig, nicht alles nur schwarz zu sehen, sondern auch zu sagen, okay, da ist auch immer eine gewisse Chance, Dinge neu zu gestalten, sich auch Dinge bewusst zu werden und das vielleicht noch als ein Beispiel des, was ich auch sehr ermutigend finde. Wir haben vor der Krise, und viele mögen sich erinnern, häufig darüber geredet, wer sind denn die Leistungsträger in unserer Gesellschaft? Viele in der Steuerdebatte haben gesagt, wir müssen jetzt mal die Leistungsträger entlasten. Das sind meistens waren gemeint die Menschen mit den hohen Einkommen, für die der Soli ab jetzt abgeschafft werden muss. Für die oberen 10% Einkommensverdiener ist der Solidaritätszuschlag noch nicht abgeschafft. Die müssen jetzt mal entlastet werden. Jetzt realisieren wir in der Krise, wer wirklich die Leistungsträger auch in unserer Gesellschaft sind. Wir haben dazu eine Studie letzte Woche gemacht über systemrelevante Berufe, also im Gesundheitssystem, Krankenpflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, aber auch Reinigungspersonal, die die Krankenhäuser sauber machen, desinfizieren, die putzen und gucken, dass das alles sauber ist. Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt und im Einzelhandel, die sicherstellen, dass wir Nahrungsmittel kaufen können. Sicherheit, Polizei, all diese Berufe, die so essentiell sind. Und wir realisieren, das sind Berufe, die bisher vor der Krise wenig Anerkennung hatten und geringe Löhne hatten. Und übrigens 75% der Beschäftigten in diesen systemrelevanten Berufen sind Frauen. Und meine Hoffnung ist, dass wir auch nach der Krise einfach ein neues Bewusstsein haben, zu realisieren, was ist denn uns eigentlich was wert? Was ist denn wichtig für unser Leben? Und auch da eine Neubewertung solcher Berufsfelder, auch das ist eine Chance für eine Veränderung in der Wirtschaft und wie wir miteinander umgehen.
Herr Fratscher, wir werden diese und weitere Themen in den kommenden Wochen besprechen. Jetzt danke ich Ihnen erstmal für dieses Gespräch und bis nächsten Mittwoch.
Dann freue ich mich auf nächste Woche. Dankeschön.
Ach, und noch was, falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, können Sie die jederzeit bei info@inforadio.de loswerden.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.